Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo Leute, herzlich willkommen bei Nuoviso, Stoner, Frank und Frei, Ausgabe Nummer 4. Heute mit einem Thema, was mir echt auch sehr am Herzen liegt. Es ist ein Thema, mit dem ich auch selber was zu tun habe. Und ein Thema, was uns tief reinführt in abendländische Spiritualität, die Verbindung zu orientalischer Spiritualität, Geschichte und jede Menge ketzerisches Wissen, also wirklich Wissen, was über viele Jahrhunderte auch im Verborgenen lag. Das Thema, um was es heute geht, ist das Geheimnis der schwarzen Madonnen. Wow. Was ist überhaupt eine Madonna? Fangen wir mal so an. Eine Madonna ist im Grunde genommen ein Bild oder auch eine Statue, eine Mutter mit Kind. Ja, ganz einfach im Grunde genommen. Das, was wir hier sehen, ist streng genommen eben keine Madonna. Aber ganz ehrlich, ich hatte jetzt keine schwarze Madonna zur Hand, um hier die Requisite ein bisschen hübsch zu machen. Das sind besondere Wertgegenstände. Aber das schwarze Madonna-Thema ist natürlich sowieso eingewoben in die Marienkulte. Und deswegen passt hier die Maria hier auch ganz gut her. Aber schwarze Madonnen sind also Mutter-Kind-Statuen, Bildnisse. Die Maria eine dunkle Haut hat, braun oder auch manchmal richtig schwarz. Das Thema ist auch eng verbunden mit Weiblichkeit und wie gesagt auch mit ketzerischem Wissen. Und so überrascht es auch nicht, dass selbst die Kunstgeschichte eigentlich sich noch gar nicht so lange mit diesem Thema beschäftigt. Vielleicht erst so seit den 60er Jahren überhaupt, dass man sich überhaupt mal damit auseinandersetzt, mal versucht daraus zu finden, was hat's damit auf sich, wo kommen die her, wie viele gibt's überhaupt. Und tatsächlich weiß man gar nicht zum heutigen Zeitpunkt, wie viele von diesen schwarzen Madonnen es gibt. Ein paar hundert, von denen man weiß. In Europa die meisten, einige aber auch in Lateinamerika, überall eigentlich in der katholischen Welt. Aber wir werden heute mal in erster Linie über die europäischen schwarzen Madonnen sprechen. Ja, das Geheimnis geht schon los. Man weiß gar nicht genau, wo die eigentlich herkommen, wer die gemacht hat. Ich glaube, es gibt bei keiner einzigen schwarzen Madonna eine Klarheit darüber, wer dieses Kunstwerk geschaffen hat. Ich glaube, nicht bei einer einzigen. Es gibt natürlich rund um die schwarzen Madonnen, bei jeder einzelnen, eine Menge Legenden und Erzählungen. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Phänomen, was jetzt wissenschaftlich noch keineswegs, also selbst kunstgeschichtlich noch keineswegs irgendwie gut durchsucht ist. Wir wissen gar nicht so viel darüber, über diese Herkunft. Ein paar Dinge allerdings wissen wir schon und über die möchte ich euch erzählen. Die schwarzen Madonnen sind alle in einem relativ kurzen Zeitfenster erschienen. Das ist alles so die Zeit, das ging los in der Zeit der Kreuzzüge. Vorher hatte man von dem Phänomen noch nicht gehört und dort sind die auf einmal aufgetaucht in Europa. Wie gesagt, zu jeder einzelnen von diesen Madonnen ranken sich die erstaunlichsten Geschichten und kann man natürlich auch nicht alle glauben. Es ist natürlich auch Heiligenverehrung und so weiter. Aber es hat auf jeden Fall irgendwie auch ein bisschen was mit den Kreuzzügen zu tun. Und aber da kommen wir auch noch drauf. Jetzt überhole ich mich fast schon selber so. Lass uns erstmal so vielleicht die eine oder andere schwarze Madonna mal anschauen. Ich habe hier meinen Controller in der Hand. Das ist übrigens cool, den müssen wir hier so einarbeiten. Das ist so, hier ist so ein Sessel, so wie Captain Kirk. Ja. Wäre noch cooler. Ja, werden wir noch dran arbeiten hier. Aber schauen wir uns mal die eine oder andere von diesen schwarzen Madonnen mal an hier. Mit der hier fange ich an. Das hier ist Santiago de Compostela. Santiago de Compostela in Spanien, Nordspanien, Nordwestspanien an der Küste gelegen, ist vielleicht der wichtigste Wallfahrtsort in Europa. Ja, das ist der Ort, an den führt der Jakobsweg. Kennt ihr bestimmt alle. Und in dieser Kirche in Santiago de Compostela ist eben diese schwarze Madonna. Und tatsächlich, diese schwarzen Madonnen haben viel zu tun mit dem Jakobsweg. Es hat viel zu tun mit Pilgerorten, ja, wo Leute hinpilgern. Und die meisten bedeutsamen schwarzen Madonnen sind auch auf die eine oder andere Art und Weise oft an den Jakobsweg geknüpft. Ja. Und deswegen fange ich mal mit der an, die ist dann das Ziel sozusagen von all diesen Pilgerreisen, die schwarze Madonna von Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, da geht ja die Geschichte, dass dort die Gebeine des Apostels Jakob ruhen. Deswegen Santiago, Santiago. Tiago heißt Jakob, heiliger Jakob sozusagen. Und wie aber so oft sind diese christlichen Orte an Orten gebaut, wo es schon vorher heidnische Kultorte waren. Und hier in Santiago de Compostela finden wir auch einen uralten Kultort vor. Bevor das Christentum kam, wurde dort die Göttin Brigitte verehrt. Brigitte ist eine Meeresgöttin. Ne? Und das Symbol der Göttin Brigitte war die Muschel. Kenner von euch werden natürlich wissen, Jakobsmuschel, Jakobsweg. Auf dem Jakobsweg ist das Hauptattribut, das Symbol, was dort immer auftaucht, ist die Jakobsmuschel. Aber der Ursprung von dieser Muschel liegt eben bei dieser Göttin Brigitte. Ja? Und ihr Symbol war eben auch die Muschel, die ist aus dem Meer gekommen. Interessanterweise überhaupt Maria, steckt schon Mare drin, die aus dem Meer geborene. Aber das ist vielleicht so am Rande. Nun, das Symbol der Muschel ist aber schon wiederum ein altes weibliches Symbol. Ja, wir alle kennen ja die Kauri-Muscheln, diese kleinen Muscheln. Das ist ein Symbol der Vulva, ja, des weiblichen Genitals. Das ist, was diese Kauri-Muschel symbolisiert. Sieht halt so ein bisschen so aus. Daher kommt diese Connection, dass diese Kauri-Muscheln schon immer eben auch Attribute waren der Göttin. Ne? Und diese schwarzen Madonnen sind im Grunde genommen im Mittelalter Ausdruck von einem älteren, von älteren Traditionen, die alle zu tun haben mit weiblichen Kulten, mit Göttinnenkult. Das ist was da dahinter steht. Und Santiago de Compostela ist vielleicht genau der richtige Ort, um anzufangen. Die nächste, die ich hier habe, sieht schon wiederum ganz anders aus. Und das ist das Interessante, diese schwarzen Madonnen sind nie gleich. Also die sind auch unterschiedlich. Manche haben tatsächlich so orientalische Features, da könnte man meinen, das sind fast schon, also keine europäischen Gesichter. Manche von denen könnten auch wirklich aus Nordafrika kommen oder aus dem orientalischen Raum. Andere wiederum sehen sehr wohl aus wie europäische Kunst, wenn auch die Farbe irritierend ist. Aber das hat auch manchmal unterschiedliche Ursachen. Manchmal entsteht das Schwarz ganz banal durch Ruß von Kerzenverbrennungen. Andere sind aber wirklich aus einem dunklen Holz auch gemacht. Beides ist möglich. All das fällt aber unter das Dachthema Schwarze Madonna. Und das hier ist die Schwarze Madonna von Einsiedeln, Kloster Einsiedeln. Das ist ein Kloster in der Schweiz, mächtiger Ort, reich mittlerweile. Liegt natürlich direkt am Jakobsweg, also alles, was von Nordeuropa, von Deutschland aus beispielsweise, wenn du den Jakobsweg von hier aus losgehen willst, dann führt dich der Jakobsweg auch an diesem Kloster Einsiedeln vorbei. Und über die Jahrhunderte ist das deswegen auch sehr, sehr mächtig und reich geworden. Gegründet wurde es von einem Einsiedler, wie der Name schon sagt. Und tatsächlich hat dieser Einsiedler schon eine Vision gehabt von dieser schwarzen Madonna. Hat davon gewalt, also so ein Gottesnarr, der sich alleine zurückgezogen hat in die Wildnis, um ganz nah bei Gott zu sein. Und irgendwann hat er geträumt von der schwarzen Madonna. Und die hat ihm gesagt, er soll sie holen und soll ihr dort einen Platz schaffen. Und das ist dann so der Kern geworden von dem Kloster Einsiedeln. Und tatsächlich gab es dann dort auch eine schwarze Madonna in der Gegend. Und die war schon im Besitz der Kirchenführer dort vor Ort. Und dieser Einsiedler konnte sie aber dann überzeugen. Bitte, ich handle in dem Auftrag. Und wie gesagt, bei jeder von diesen schwarzen Madonnen gibt es so eine Geschichte. Und das ist die von Kloster Einsiedeln auf dem Jakobsweg. Die nächste ist auch interessant. An der sieht man auch schon ganz viel. Das ist auch eine der ganz, ganz bedeutsamen in Europa. Das ist die Schwarze Madonna von Montserrat. Montserrat ist bei Barcelona, Spanien, Katalonien. Und schon der Ort, wo das ist, ist sehr spannend. Ich war da mal, das ist sind Berge, die sehen auch schon so fantastisch aus, so gezackte, wie so Drachenberge. Das ist eine ganz besondere Landschaft dort. Und oben in den Bergen ist dieses Kloster Montserrat. Und das Zentrum des Klosters ist hier diese schwarze Madonna. Interessant ist schon, wenn man sich die anschaut, kann man schon allein an der ganzen Körperhaltung den Unterschied erkennen zu beispielsweise zu dieser Maria. Viele von diesen schwarzen Madonnen, die ganze Körperhaltung ist dort nicht so anmütig, irgendwie entrückt, sondern die ganze Körpersprache von diesen schwarzen Madonnen ist sehr selbstbewusst. Das sind selbstbewusste Frauen. Die sitzen da als Herrscher, als Herrscherin und nicht als Devotee oder jemand, der jemand anders folgt. Ja. Hier könnte man schon sagen, vielleicht schon allein die Beinhaltung, so leicht gespreizte Beine, das ist schon so eine Anspielung auf Mutterkult, vielleicht sogar auch schon Anspielung auf Erotik. Auf jeden Fall eine anständige Frau setzt sich so nicht hin. Also hier tun eher doch die Beine ein bisschen verschränken oder so. Was bei der hier auch sofort auffällt, was bei ganz vielen schwarzen Madonnen ist, das sind die übergroßen Hände. Die Hände sind größer von der Proportion her, das passt eigentlich gar nicht so richtig. Aber damit auch schon ganz viel Symbolik, klar, die hinter diesen schwarzen Madonnen steckt. Es ist halt die hilfreiche Hand. Es ist die Hand, die dich trägt, die Hand, die dich auffängt, ja? Die Hand, die das Kind beschützt. Ja? Die hilfreichen Hände, das kann man hier sehr gut sehen bei dieser hier. Um diese schwarze Madonna von Montserrat ranken sich natürlich auch wieder tolle Geschichten hier. Angeblich wurde die in diesen Bergen von Montserrat, da haben die Hirten haben das zuerst gesehen, da waren in den Bergen immer so seltsames Licht kam da von den Bergen und dann auch eine seltsame Musik. Aber Hirten haben sich nicht getraut, das näher zu erkunden, wusste ja nie, was ist da in den Bergen, war noch ein bisschen abergläubisch. Und dann haben sie halt erstmal den lokalen Pfarrer geholt und der hat das Phänomen auch gesehen. Der hat dann irgendwann den nächsthöheren Kirchenführer geholt, irgendeinen Bischof oder sowas. Und irgendwann hat man dann beschlossen, okay, wir gehen dem mal auf die Spur. Und dann sind sie da hochgestiegen in diese Berge von Montserrat und in einer Höhle haben sie eben diese schwarze Madonna hier gefunden und haben dann drumherum das Kloster Montserrat aufgebaut. Heute ist es das katalanische Nationalheiligtum. Und das ist vielleicht schon mal ein interessanter Aspekt, denn wir reden, wenn wir von schwarzen Madonnen reden, reden wir nicht nur irgendwie von irgendwelchen Geschichten oder Schöngeistig, Kunst oder so, sondern diese schwarzen Madonnen oder der Kult um die schwarzen Madonnen hat auf jeden Fall auch Einfluss bis in unsere heutige Zeit. Und die schwarzen Madonnen und überhaupt die Marienkulte sind auch immer eng verbunden an das Volk. Das ist nicht unbedingt das, was die Kirchenoberen wollten, sondern das hat immer viel zu tun mit einer Volksfrömmigkeit. Ja? Deswegen pilgern dort auch die Volksmassen hin. Und aus meiner Sicht, und wir werden da später noch klarer darauf eingehen, ist es halt so die Kirche, die letzten Endes sich nur halt diese Kräfte zur Verfügung gefügig macht. Ja? Und man könnte schon fast sagen, diese Kräfte vielleicht usurpiert, aber es sind alte Sachen. Es ist diese alte Volksfrömmigkeit, die da zum Ausdruck kommt. Und das passt eben hier auch ganz gut, weil es auch dann direkt den Bogen zieht in die heutige Zeit. Das ist ein Nationalheiligtum für die Katalanen. Und wir wissen ja heutzutage, die Katalanen haben auch ihre Unabhängigkeitsbestrebungen und so weiter. Und diese Madonnen sind oft eine Identifikationsfigur für so ein ganzes Volk. Ja? Und da sieht man schon, welchen Einfluss die hier haben. Ja? Das ist also die von Montserrat. Und dann habe ich noch eine, wir schauen uns jetzt nicht alle an, es gibt jetzt ein paar hundert, aber eine habe ich noch am Start, bei der das noch mehr zutrifft. Das hier ist auch eine der wichtigsten Madonnen, überhaupt Reliquien in Europa, würde ich sagen. Ja? Das ist hier die schwarze Madonna von Częstochowa. Das ist Częstochau heißt es auf Deutsch. Das ist bei Krakau in Polen. Und wir wissen ja, Polen ist wahrscheinlich so ja, mit eins der am stärksten katholischen Länder in Europa auf der Welt. Und im Zentrum so von dem Volksglauben ist tatsächlich diese schwarze Madonna von Częstochowa. Da ranken sich auch einige spannende Geschichten um die. Ich habe euch ja schon gesagt, man weiß eigentlich gar nicht wirklich, wer diese schwarzen Madonnen hergestellt hat. Aber viele Gläubige sagen, dass die zurückgehen auf den Evangelisten Lukas. Wir wissen, in der Bibel, da gibt es 3 Evangelien, ja? Johannes, Markus und so weiter. Und Lukas ist einer von den 4. Und dieser Lukas, der soll diese Madonna, das ist ja hier keine Statue, es ist eine Ikone, es ist also auf einem Holz gemalt. Ja? Und angeblich soll diese Ikone der Lukas selbst gemalt haben auf dem Küchentisch von der Maria, der Mutter von Jesus. So geht die Geschichte. Als diese Jesus-Geschichte vorbei war, soll also Lukas dort zu der Maria hin, im Grunde mal auf Recherche. Da hat die halt gefragt, wie waren die Geschichten, was gibt's zu berichten aus dem Leben von Jesus? Und dann soll er auf dem Küchentisch von der Maria, soll er diese Madonna gemalt haben, natürlich direkt mit göttlicher Inspiration. Wenn man das Holz genau untersucht, stellt man fest, es ist Lindenholz. Nun, das bringt sich jetzt natürlich schwer in Einklang mit Palästina, dort wachsen keine Linden. Aber hey, ich meine, es gibt auch heutzutage Leute, die sagen, vielleicht hat diese ganze Jesus-Geschichte ja gar nicht in Palästina stattgefunden. Aber ey, das wäre jetzt nur so ein Sidekick, verfolgen wir jetzt nicht weiter. Diese schwarze Madonna von Polen, ich glaube, wir können gar nicht groß genug einschätzen, welche Bedeutung das hat für die Polen, diese schwarze Madonna. In Zeiten von, gehen wir zurück in die 80er Jahre, noch Kalter Krieg, dort hat er im Grunde genommen der Fall des Eisernen Vorhangs hat in Polen begonnen. Kennen wir noch die Geschichten, Lech Walesa, Gewerkschaft Solidarność und so weiter. Und es ist tatsächlich so, Lech Walesa, der hatte Zeit seines, oder die meiste Zeit in seinem Leben hat er immer auch der war strenger Katholik. Der war zwar auch Gewerkschafter, aber auch Katholik, wie fast alle Polen. Ja? Und er hatte eine starke Verbindung zu dieser schwarzen Madonna. Und es ist nicht meine Interpretation, sondern das sagen die selber. Die schwarze Madonna hat den Polen, dieser Gewerkschaft Solidarność, diesen Mut gemacht, sich gegen das kommunistische Regime zu stellen. Und das ist wiederum genau diese Qualität von der Madonna oder überhaupt von Maria, dieses Hilfe, dieses, wenn du Hilfe brauchst in schwierigen Lebenssituationen oder so, dann bittet man um Hilfe und sie wird gewährt. Und so aus diesem Glauben heraus, aus diesem Geist heraus, und jetzt erstmal egal, ob man daran glaubt oder nicht, aber die Menschen in Polen haben daran geglaubt und glauben immer noch dran. Und das hat den Polen so viel Mut gegeben, so viel Kraft zu geben, sich tatsächlich diesem kommunistischen Regime gegenüberzustellen. Damals war ja auch der Papst war auch Pole, das spielt dann noch damit dazu. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum in Polen letztens dann der Staat losging von diesem vom Fall des Eisernen Vorhangs. Stalin, der hat der Macht noch anders interpretiert. Also Stalin hat ja mal gesagt, als es zum Thema Papst ging, wie viele Panzerdivisionen hat der Papst? Keine. Kann man vernachlässigen. Der Mann ist nicht mächtig. Aber im Nachhinein ist es fast ironisch, ja, dass eben ein polnischer Papst und hier schwarze Madonna, dieses Vertrauen, was da die Leute daran haben, die Menschen dazu bewogen hat, sich eben von den Kommunisten abzuwenden. Ne? Und ja, das ist die Frage, was halt wirklich macht. Von Stalin und seinen Divisionen ist nicht mehr viel übrig geblieben, aber hier in Częstochowa ist immer noch Nationalheiligtum der Polen. Das ist also nicht nur Religion, sondern das ist eben, das ist diese Volksreligion, das ist halt der Volksglaube. Das kommt nicht von oben von der Kirche, das kommt nicht aus dem Vatikan, das kommt nicht von den Theologen. Das, wie gesagt, erst ab den 60ern haben sich überhaupt Kunsthistoriker damit beschäftigt. Die haben das immer alles weggelassen. Schwarze Madonna hat zu tun mit dem Volk. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kommt von unten heraus. Ja. Und welche Kraft es entfalten kann, das haben wir in den beiden Beispielen, also Montserrat, Katalonien, wo das jetzt gerade wirkt, oder eben auch hier in Polen gesehen. Übrigens spannend hier, muss ich Ihnen erzählen, also, da gibt es so viele Geschichten um diese schwarze Madonna. Ihr seht ja hier, hier im Gesicht hat sie so drei Narben auf der Wange, Schmisse, wie bei den Burschenschaften. Das geht zurück auf eine Zeit, als hier dieser Ort Częstochowa überfallen wurde von den Hussiten. Die Hussiten, das waren Anhänger von Jan Hus, böhmischer Reformator, so ein Vorläufer von Martin Luther. Und diese ganzen Reformatoren, das Gleiche gilt natürlich auch für Luther und Calvin und wie sie alle hießen, diese ganzen Reformatoren haben eine Religion, eine Theologie gehabt, die ohne diese Bildnisse auskommt, die vielleicht sogar gegen diese Bildnisse ist. Ja, wenn du in eine evangelische Kirche reingehst, dann gibt es dort keine Heiligen mehr, da gibt es keine heiligen Bilder mehr. Und deswegen waren diese Hussiten, das waren radikale Bilderstürmer. Und als sie dort dieses Kloster überfallen haben, wollten sie diese heiligste Reliquie, die die Katholiken dort haben, in ganz Polen haben, wollten sie zerstören. Und man hat diese Ikone in mehrere Teile zerhackt. Und die Geschichte geht, dass es aber einer von diesen Hussiten da immer noch nicht zufrieden war mit dem Grad der Zerstörung. Und der hat dann mit seinem Säbel so auf dieses Gesicht von der Madonna hier noch eingeschlagen. Einmal, zweimal, dreimal und als er ausholt zum vierten Mal, so geht die Geschichte, ist er tot umgefallen. Ja. Die Hussiten konnten sich natürlich da nicht lange halten, es war eher so eine Art Überfall und danach halt die Einheimischen haben wieder versucht, dieses Bildnis wieder zusammenzusetzen. Und wie es immer bei solchen Dingen ist, auf irgendwelche wunderliche Art hat es auch wieder funktioniert, es ist wieder ein Stück Holz. Und man hat auch versucht, so erzählt sich die Geschichte, man hat auch versucht, diese Schmisse wieder irgendwie zu retuschieren. Und das soll aber nicht gehen. Seitdem sagt man, und dieser Hussitenüberfall, wann war das, 16. Jahrhundert oder so, seitdem kann man diese Narben nicht mehr wegmachen, die kommen immer wieder durch. Ja, das ist eins von diesen wunderlichen Geschichten. So. Ich weiß nicht, ob man die alle glauben kann, ich finde die alle einfach nur interessant. Ja, nur deswegen erzähle ich sie so. Wie gesagt, im Grunde ist es ein Lindenholz. Aber es ist auch nicht entscheidend, ob du und ich die Dinge glauben. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass diese schwarzen Madonnen eine Identifikationsfigur bilden für das Volk. Und das kann ganz, ganz starke Kraft entfalten. So. Dass er zum Beispiel von dieser Madonna hier aus Polen. Ja, die Frage ist, wo kommen diese ganzen Madonnen her? Wie sind sie hergekommen? Der Ursprung liegt wahrscheinlich tatsächlich in Nordafrika im Orient. Auch dort gab es Christentum. Aber in der Zeit, wo dann der Islam sich entfaltet hat, mussten halt mehr und mehr sah sich das Christentum gezwungen, sich zurückzuziehen. Und für den Islam gilt noch viel mehr, wie, was wir jetzt gerade schon zu Jan Hus und den Reformatoren gesagt haben. Sie lehnen die Bilder ab. Wer jemals von euch in der Moschee war, wird, das siehst du auf den ersten Blick, es gibt keine Bilder da drin. Weder ein Bild von Propheten, noch ein Bild von Gott, noch ein Bild von irgendwelchen Heiligen, das gibt's dort alles nicht. Und die haben im Grunde genommen nur Kalligraphie, also schöne Schriften. Die Schrift wird zur Kunst. Die Schrift wird zur Kunst. Das Wort wird zur Kunst. Das ist im Islam so. Aber dieser alte Glauben ist eben so braucht auch diese Bilder. Wenn man es negativ sagen würde, würde man es nennen Idol Worship, also so Götzenanbetung oder sowas. Das ist eben, wo dann diese Reformatoren oder eben dann auch der Islam sagt, deswegen ist es so schadhaft. Aber das ist halt genau diese Front, die sich da abspielt. Naja, und so mussten halt, so sind wohl einige von diesen schwarzen Madonnen sind deshalb nach Europa gekommen, letztens auf dem Rückzug vor dem Islam. Tatsächlich gab es sogar innerhalb der Christen selber auch diese Idee, auf Bilder zu verzichten, die ist auch aufgekommen mit dem Islam. Also auch innerhalb des Christentums selber gab es dann verschiedene Strömungen. Die einen, die eben an diesen Reliquien festhalten, und dann gab es aber auch schon Modernisierer, die wegkommen wollten von diesen ganzen Bildern. Und nicht zuletzt, weil sie sich gefragt haben, wie kann denn auf einmal dieser Islam so stark werden und sich so ausbreiten? Ist es nicht so, dass der Herr für uns gestorben ist an Golgotha? Wieso ist aber jetzt, wenn und der Islam kam auch kriegerisch, wieso gewinnen all diese Schlachten immer die Moslems? Wieso werden die immer größer? Und überall, wo Christen sind, zum Teil lange, also ob in Ägypten, die Kopten und so weiter, waren immer mehr auf dem Rückzug. Das ging ja dann bis weit nach Spanien rein, so die islamische Eroberung. Und man hat sich da gefragt, ob der Islam nicht doch eine stärkere Kraft ist und ob das nicht vielleicht, ob man sich vielleicht nicht danach orientieren sollte, mal wegzukommen von den Bildern. Das ist dann so ein Faden, der sich da lange durchzieht. Aber das Volk ist diesen Weg nie mitgegangen. Das Volk möchte diese Dinge haben, ja? aus dieser einfachen Frömmigkeit heraus, ja? Über die ich mich auch nie lustig machen würde. Ich meine, ich kritisiere oft Religion, ja? Aber ich kritisiere niemals die aufrechte, ehrliche Frömmigkeit und Hingabe, die einfachen Menschen haben. Egal wo auf der Welt. Da gibt es manche Länder, wo das wirklich sehr, sehr stark ist. Ja, und da habe ich immer Respekt davor. Weil ich bin selber ein Mann des Volkes. Das ist mir ganz wichtig. Und ich respektiere das Volk. Und ich selber bete jetzt keine Madonna oder so an. Aber ich respektiere, dass das Volk halt diese Dinge gerne hat. Ja. Deswegen spreche ich hier auch zu diesem Thema so. Naja, und ich habe sie schon erwähnt, eine Connection gibt es auch zu den Tempelrittern. Die Tempelritter sind sowieso eine super interessante Geschichte. Da könnten wir ganz viel drüber sprechen. Über, da gibt es ja ganze Bibliotheken voll, die sich nur mit den Tempelorden beschäftigen. Und all den esoterischen Vermächtnissen auch von diesen Leuten. Also hochspannend. Aber eine so eine Geschichte, die sich auch erzählt wird, wie diese Marienkult gestärkt wurde und wieder mit den Templern zusammenhängt, das geht eben zurück auf diese Zeit der Kreuzzüge. In den Kreuzzügen sind die Ritter aus Europa, aus den grünen Ländern wie Frankreich, Deutschland, zum Teil noch weiter im Norden, die haben sich auf diesen weiten Weg gemacht nach Palästina, um Palästina zu befreien von den Ungläubigen. Und es waren ja in dieser Ära, man muss bei den Kreuzzügen echt von einer Ära sprechen, ja. Es war ja nicht die ganze Zeit nur Kampf. Es gab Schlachten, aber es gab dann auch wieder manchmal jahrzehntelang, wo man friedlich miteinander existierte, also die Moslems und die Christen, auch im Heiligen Land. Und in diesen Jahrzehnten, wo nicht gekämpft wurde, hat man sich auch kulturell ausgetauscht. Jetzt bei diesen Tempelrittern, das waren ja alles auch Adlige. Du konntest ja nicht einfach so Ritter werden. Du musstest ja schon erstmal in die richtige Familie überhaupt geboren sein. Das heißt, es waren alle schon gebildete Leute. Und dort gab es auch eine Menge Esoteriker, könnte man sagen. Esoteriker, Okkultisten in diesem Templerorden auch. Und die haben sich halt getroffen oder ausgetauscht mit ihren islamischen Pendants. Sprich mit Sufi-Orden, vielleicht auch mit den Assassinen, hier der Hassan Isaba, der Alte vom Berge. Das sind also all diese Gruppen, die es in der islamischen Welt gab, die eben auch esoterisch, okkult waren, wenn nicht gar ketzerisch. Das geht immer dann, das ist eine feine Linie. Irgendwo wird es dann auch auf einmal dann wirklich ketzerisch. Ja. Aber diese Gruppen haben sich getroffen. Und die islamischen Mystiker haben halt den fränkischen Rittern halt erzählt, dass früher die ganze arabische Halbinsel auch grün war. Keine Wüste. Man muss sich das vorstellen. Ich meine, heute sind wir das gewohnt, weil wir Fernsehen haben und Bücher und so. Wir wissen ungefähr, wie die Welt aussieht und die verschiedenen Landschaften. Aber damals war das für einen Menschen, der aus Europa kommt, aus Mitteleuropa, wo du halt so viel Grün hast. Gerade jetzt kommen wir wieder in den Frühling rein. Ne? Das war ziemlich schockierend, so eine richtige Wüste zu sehen. Also richtig Wüste, wo einfach nichts wächst, diese Fruchtlosigkeit. Das hat die schockiert. Und die islamischen Mystiker haben denen eben erzählt, früher war die ganze arabische Halbinsel war tropisch. War ein einziges Paradies. Vielleicht so ähnlich wie Indien. Was ist auch tatsächlich so, wenn du so auf der Karte anschaust, das ist nur der Indische Ozean sozusagen dazwischen. Im Grunde ist es auf einer Höhe. Und in Indien ist extrem fruchtbar. Wenn du da bist, das 365 Tage im Jahr wächst dort Obst und es ist unfassbar, wie nahrhaft dort die Erde ist, dass ja auch diese riesen Völker dort ernähren kann. Und es hieß eben, dass früher die arabische Halbinsel genauso war. Und tatsächlich, wenn man so ist einfach mal so in sich selber so nach diesem Echo schaut, für was steht der Orient, dann steht es genau für diese, für Sinnlichkeit, für Gewürze, Gerüche, edle Düfte, Weihrauch. Also der Orient und Wüste ist vielleicht gar nicht so alt. Die Story geht jedenfalls, dass früher das also alles auch ein wie ein Paradies war, tropisch, grün, und dass aber dann durch das Aufkommen des Islam, der eine sehr männliche Religion ist, genauso wie das Christentum, das ist eine männliche Religion, dass das sozusagen für die Göttin, die große Göttin, wie eine Art Verrat war. Dass auf einmal hier durch Mohammed die Dinge umgekehrt werden. Früher war die Göttin Kore. Kore war die Göttin, die sie angebetet haben. Da kommt übrigens auch das Wort Koran her. Kore, arabisch Kure, Koran. Das sind die Worte der Kore. Das war früher ein weiblicher Kultort. Mekka, das ist ein weiblicher Kultort gewesen. Göttin, für die Kore. Mohammed kommt aus dem Stamm der Koreischiten. Deren Auftrag war sozusagen diesen heiligen Tempel für Kore, der dort in Mekka war, den halt zu behüten. Und Mohammed ist dort ausgeschert und hat sozusagen diese weibliche Religion zu einer männlichen gemacht. Hey, okay, ich weiß, viele Leute von euch werden das jetzt nicht gerne hören. Aber Es geht mir auch nichts darum zu sagen, ja, die Religion ist falsch oder ist richtig. Ich sage nur, das ist ketzerisches Wissen. Also diese Art von Erzählungen gibt's halt auch. Ihr könnt euch dann letztens selber entscheiden, in welche Richtung es geht. Ich will auch hier niemanden seine Religion abspenstig machen. Aber so hat man sich das damals erklärt. Okay, also man hat die Göttin sozusagen im Stich gelassen und hat auf einmal diesen männlichen Gott angebetet. Und dadurch hat dann die Göttin sich dort rausgenommen. Und die Göttin ist halt das Synonym für die Erde, für Fruchtbarkeit, für Natur, für Pflanzen, für Wachstum. Und weil sie sich da zurückgezogen hat, ist halt das ganze Gebiet verödet, verwüstet. Tatsächlich, das Wort Wüste, was wir haben, hat zu tun mit Verwüsten. Wüste setzt immer voraus, dass vorher was war, was dann verlassen wurde, aus welchen Gründen auch immer. Und dann eben zu einer Wüste wurde, verwüstet wurde. Das heißt aber, vorher war da was anderes. Gut, es ist vielleicht nur Wortklauberei, aber es deutet halt auch in diese Richtung. Ja. Naja, und diese Geschichte ist eben den Rittern und den Tempelrittern zu Ohren gekommen. Und da gab es halt welche bei denen, die haben sich dann ernsthaft Sorgen gemacht. Die haben sich ernsthaft Sorgen gemacht, das gleiche Schicksal könnte Europa auch drohen. Weil eben man gesehen hat, die christliche Religion, die sich dann auch eben im Mittelalter ist, ja dann erst so mächtig geworden, in der vorherigen Zeit, und ja gut, Geschichte ist dann sowieso schwierig mit den ganzen Chronologien, aber vorher war das noch nicht so klar. Es kam dann erst eigentlich so in der Zeit der Kreuzzüge und im Mittelalter so auf, dieser strenge Katholizismus oder sowas, ja, so dieser männliche Geist. Und da haben sich die Leute eben Sorge gemacht, das könnte jetzt Europa das gleiche drohen, was auf der arabischen Halbinsel passiert ist. Und deswegen haben diese Tempelritter und diese Ritter mit diesen Kreuzzugserfahrungen haben dann angefangen, in Europa und insbesondere nenne ich hier Frankreich, Kathedralen zu bauen, die alle einer Maria gewidmet wurden. Und das sind diese gotischen Kathedralen aus Frankreich. Die bekannteste ist in Paris, Notre-Dame, unsere Dame. Und alle diese Kathedralen sind einer Dame gewidmet. Und das hat man gemacht in der Hoffnung, wenn wir diesen weiblichen Aspekt innerhalb des Christentums aufbauen oder dort stärken, der auch schon vorher da war, der eben alte Wurzeln hat, der im Volk verwurzelt ist, wenn wir das stärken, dann können wir die Dinge im Gleichgewicht halten. Ne? Und so hat man diese Kathedralen gebaut. Tatsächlich ist es auch so, dass alle Kathedralen, also ich rede von diesen französischen Kathedralen dort, die großen, so Reims und Chartres und wie sie alle heißen. Ne? All diese Kathedralen befinden sich auf ganz alten Kultorten, die es schon vorher da gab. Und das waren alles Kultorte, die eine weibliche Bedeutung hatten. Kultorte der Göttin. Ja, der Göttin mit ihren in all den vielen Namen. Und diese Motivation dahinter, dieses Göttinnen-Ding zu stärken. Ja. Jetzt schauen wir uns mal diese Karte hier an. Das ist interessant. Ja. Hier sehen wir im unteren Teil eine Karte von, das ist Nordfrankreich oder Zentralfrankreich, im Zentrum ist Paris. Und das sind alles Orte, wo diese großen Kathedralen stehen. Chartres, Paris, Reims, Amiens, Bayeux, Rouen und ein paar andere. Und wenn du die verbindest miteinander, wie im unteren Teil passiert, spiegelt das wieder, was wir auf dem oberen Teil der Karte sehen. Das, was da oben ist, das ist das Sternbild Jungfrau, Virgo. Das ist das Sternbild. So sehen wir es im Himmel. Und sozusagen die Kathedralen spiegeln das Sternbild wieder. Da hast du auch schon die Connection. Virgo, Jungfrau. Das ist halt wie unten so oben, ja, diese Idee der Göttin halt auch hier manifestieren. Interessant ist natürlich, das haben nicht die Ritter und Templer erfunden. Wie ich euch sagte, an all diesen Orten, das sind alte Kultorte, weibliche Kultorte, deren Ursprung weit zurückreicht. Wie weit ist das können wir gar nicht ahnen. Ja. Das ist der Grund, warum man die hier nach Europa gebracht hat. Dieses Sternbild Virgo stärken. Und an all diesen Orten sind auch interessanterweise dann schwarze Madonnen zu finden. So. Der Ursprung von diesem Göttinnenkult liegt also weit zurück. Das geht weit jenseits von Christentum. Wir reden hier wirklich von europäischer Spiritualität, von alten Kultorten. Und das ist auch jetzt nicht nur Interpretation irgendwie meinerseits oder sowas, sondern es ist auch Archäologie. Am bekanntesten ist es zum Beispiel bei Chartres. Chartres ist sowieso eine der erstaunlichsten Kathedralen. Das ist ja ein Riesending. Ich weiß nicht, ob ihr dort schon mal wart. Kann ich nur jedem empfehlen. Kathedrale von Chartres, wirklich eines der erstaunlichsten Bauwerke in Europa. Natürlich schon rein von Kunstgeschichte, Architektur. Das ist krass. Aber es hat auch als Kraftort. Also wirklich für ganz viele Leute ist dort wirklich was spürbar. Diese Kathedrale von Chartres, da gibt es ganze Bücher drüber, die sich nur um die esoterische Bedeutung von Chartres kümmern. Chartres hat dann dieses legendäre Labyrinth im Fußboden eingearbeitet. Und sowas wie das Labyrinth, das zeigt auch schon wieder weiter zurück als das Christentum. Es ist kein christliches Symbol, es ist ein heidnisches Symbol. Das gab schon viel länger. Diese ganzen Ideen, Labyrinth, Gral, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der heilige Gral, der eben auch viel zu tun hat mit dieser Zeit des Mittelalters, Ritter, Kreuzzüge. Denn Wolfram von Eschenbach war der Erste, der diese Gral-Story so aufgeschrieben hat. Das sind alles letzten Endes Themen, die noch viel, viel älter sind. Viel, viel älter. Der Gral ist ein weibliches Symbol. Das ist wie bei den Tarotkarten, auch das ist genau dasselbe. Auch die Tarotkarten haben diese Connection Mittelalter, aber eben dieses noch viel ältere Erbe. Und das verbunden über diese Kreuzzüge mit Orientalischen, das verwebt sich da zusammen, das Tarot. Und da ist auch so gibt schon diesen alten Archetyp des... Die Kelche sind weibliches Symbol. Ja, es gibt das keltische Füllhorn. Ja, das keltische Füllhorn, das ist wie so ein Füllhorn, aus dem ständig Überfluss kommt. Fast wie so ein Tischlein deck dich. Also auch nahrhaft, da kommt Essen ohne Ende raus und so. Und das sind alles so Symbole für die Natur. Denn die Natur ist auch die agiert aus Überflussprinzip. Jetzt erleben wir es wieder, wenn Frühling ist, es ist einfach unfassbar, welche Mengen die Bäume raushauen an Samen, also wie groß ist es? Es ist einfach Überfluss die ganze Zeit. Ein Apfelbaum, der hat viel mehr Äpfel, aus denen wir neue Bäume werden können, als nötig. Das ist dieses Überflussprinzip. Das bringt man mit der Natur in Verbindung. Und eben auch mit dem weiblichen Prinzip. Das ist das weibliche Prinzip. Wie die Mutter, die ihr Baby stillt. Überfluss. Sie gibt einfach. Weißt du, das Baby kann so viel saugen, wie es will, aber es hört nie auf. Das ist so diese Symbolik, die dahinter steht. Tatsächlich ist es sogar so, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass manche Leute erzählen, dass es im Mittelalter, also genau zu dieser Zeit, von der wir reden, ja, wo diese Kathedralen gebaut wurden, dass dort auch ein anderes Wirtschaftssystem gab. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Es ist wirklich nicht so einfach zu recherchieren, aber manche sagen, dass es damals eine Art Freigeldsystem gab. Keine Zinsen. Ein Freigeldsystem, fast so nach der Art, wie es auch Silvio Xell gemacht hat. Die Idee, die dahinter steht, ist, dass man eben ein Wirtschaftssystem hat, was auf dem weiblichen Prinzip basiert. Das heißt Überfluss. Während der Zins, das Zinssystem genau das Gegenteil ist. Der Zins sorgt für Verknappung. Das Gegenteil von Überfluss. Die Dinge sind alle knapp. Und das wird so dargestellt, wie das weibliche Prinzip ist eben dieses Überflussprinzip und das männliche Prinzip ist Verknappung, Konkurrenz. Du musst dir die Dinge erkämpfen. Es gibt nicht genug für alle. Wenn du ein Stück haben willst vom Kuchen, musst du was dafür tun. Und so haben wir also diese Zinsgeldherrschaft als männliches Prinzip und weibliches wäre ein Freigeldsystem oder sowas. Und tatsächlich ist es so gewesen in diesen Zeiten, wo diese Kathedralen gebaut wurden. Wir sehen ja heute nur die Spuren, aber ich meine, die Leute haben damals diese riesen Bauwerke gebaut. Dadurch, dass halt dort das Geld frei fließt, musst du es ausgeben. Es bringt ja nichts, das Geld zu bunkern, weil am Ende vom Jahr oder wann auch immer so eine festgesetzte Frist ist, musst du für das Geld, was du hast, musst du eine Gebühr zahlen. Sozusagen die Umkehrung von Zins. Du bekommst keine Zinsen, wenn du Geld hortest und musst bezahlen. Wenn du Geld nicht ausgibst, dann wird es weniger. Also hat natürlich jeder ein Interesse daran, möglichst viel von dem, was er hat, zu investieren. Und so bedingt sich das gegenseitig. Und da konnte man eben diese riesen Projekte halt durchziehen. Es ist so eine Zeit des Wachstums gewesen. Ne? Vielleicht eins noch, und dann werden wir diese ganzen Kreuzzüge verlassen. Die vielleicht wichtigste Figur in dieser Ära war ein gewisser Bernard von Clairvaux. Bernard von Clairvaux war ein Mönch, und er ist derjenige, der zu diesen Kreuzzügen aufgerufen hat. Das war ein extrem charismatischer Mann. Wenn der gesprochen hat, dann haben denen viele zugehört, Tausende. Und er hat diese Vision von Kreuzzügen gebracht und hat dieses Feuer im christlichen Europa entflammt, was dann dafür gesorgt hat, dass die Leute zum Teil wie im Wahn. Ja, da gab es auch dann den Kreuzzug der Kinder, weil da bin ich jetzt gar nicht drauf ein, das führt mich ja nur weg. Aber der hat dieses Feuer entfacht in den Menschen, so diese Leidenschaft, die hinter den Kreuzzügen steht. Ja, auf, wir ziehen dorthin und wir befreien das Land für Gott. Ja. Bernard von Clairvaux war das. Bernard von Clairvaux selber war als ganz junger Mann oder noch als Jüngling, als Kind, ein sehr kränklicher Mensch. Und er war mit einem Bein schon im Sterben, und in seiner eigenen Biografie, in seiner eigenen Vita ist es so gewesen, dass er eben durch diese schweren gesundheitlichen Probleme, die er gehabt hat, hatte er zur schwarzen Madonna um Hilfe gebeten. Und die soll ihm wohl auch im Traum erschienen sein. Und so ist Bernard von Clairvaux sein ganzes Leben lang ein Anhänger gewesen von diesem schwarzen Madonnenkult. Und das ist so interessant, weil wenn man es jetzt so im Großen anguckt, so die Geschichte, dieser Bernard von Clairvaux ist es der die Kreuzzüge ausgelöst hat. Das kann man wirklich sagen. Und er hat sie ausgelöst, weil er den Impuls von einer schwarzen Madonna bekommen hat. Jetzt könnte man natürlich, und wir machen das bei Frank und Frei, so könnte man echt ein bisschen spekulieren, vielleicht ist es ja dann sozusagen so, dass diese ganzen Kreuzzüge ausgelöst wurden von dieser schwarzen Madonna. Mit dem Ziel, diese schwarze Madonna und das weibliche Prinzip wieder nach Europa zu bringen. Von dem, was wir vorhin geredet haben, wo eben die Tempelritter Sorge hatten, dass es Europa so gehen könnte wie dort. Vielleicht ist, man könnte sogar so auf die Geschichte schauen. Weil normalerweise sieht man die Kreuzzüge schon kritisch. Das ist europäischer Militarismus und Imperialismus, obwohl es in der Zeit ja noch gar nicht war, gab diese Worte. Aber so sieht man, deutet man ja die Geschichte normal. Man könnte es auch andersrum deuten. Ja, das war vielleicht keine gute Sache, aber im ganz Großen hat es wieder eine wichtige Funktion erfüllt. Und ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Da könnt ihr euch selber überlegen. Manche jedenfalls stehen für diesen Punkt ein. Ne? Jo, das war jetzt erstmal hier mit Bernard Clairvaux, Tempelritter, Madonnen und so weiter. Diese schwarzen Madonnen haben aber auch noch einen ganz anderen Hintergrund. Und ich habe persönlich auch mit dieser Sache zu tun. Ja, also es ist auch was in meinem eigenen Leben auch passiert ist. Und ich bin jetzt niemand, der da jeden Tag an irgendeine Madonna betet oder so. Keine Sorge, ich missioniere euch jetzt nicht. Aber in meinem Leben sind auch schon aufregende Dinge passiert. Und ich habe euch ja mal erzählt, ich hatte eine Phase im Leben, wo ich sehr viel auf Reisen war. Knapp 3 Jahre, wo ich auch keinen festen Wohnsitz hatte, wo ich nur auf der Welt rumgereist bin und sehr viel Zeit in Indien verbracht habe. Aber nicht nur. Zwischen 2 großen Indienreisen waren wir dann ein halbes Jahr oder sowas in Europa unterwegs. Ja, und die Idee war halt auch zu gucken von all diesen Dingen, die man in Indien lernt, was steht da von Europa. Damals war Reisen war für mich damals nicht nur Urlaub machen oder so, es war ein Lifestyle. Das war das, wie man gelebt hat. Und wir haben auch, ich meine, ihr glaubt heute, ich bin freakig, aber damals waren wir wirklich freakig. Also, ja, von den Klamotten her und Federn in den Haaren und überall Bimmelchen und Spiegelchen. Und wir sind halt so durchs Land gezogen und haben viel Musik gemacht, Straßenmusik. Und das war so unser Lebensstil. Und das hat halt irgendwie so eine in Verbindung gebracht mit dem Zigeuner-Lifestyle. Und so sind wir an einen Ort gegangen, der heute als der wichtigste Zigeuner-Pilgerort in Europa gilt. Es ist ein kleiner Ort in Südfrankreich, der heißt Sainte-Marie de la Mer. Im Plural, 3 Marien. Sainte-Maries de la Mer. Wunderschöner Ort. Liegt im Ausgang des Rhône-Deltas. Das heißt, die Landschaft davor ist die Camargue, auch schon eine ganz bekannte Landschaft. Und am Ende, dann wirklich an der Küste, liegt dieses Sainte-Marie de la Mer. Und einmal im Jahr findet dort immer eine Zigeunerwallfahrt statt. Kommen Zigeuner aus ganz Europa kommen dort zusammen, um ihre Schutzheilige, die Saint-Sara, dort halt aus der Kirche zu holen. Die ist dann so eine Krypta drin und dann passieren dort Riesenfeiern. Ne? Und weil wir selber in diesem Lifestyle waren und ich schon von dieser Geschichte gehört habe, nicht zuletzt auch durch den Bob Dylan-Song One More Cup of Coffee, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, könnt ihr mal anhören, da beschreibt er genau diese Zigeuner-Fiesta in Saint-Marie de la Mer und ich kannte den Song schon, war auch selber Straßenmusiker und so. Auf jeden Fall hat es uns dahin geführt. Und es war eine komische Zeit dort in Saint-Marie de la Mer. Zum einen komme ich da an und bin halt voll fasziniert. Weil das halt, oh ja, das ist so ein Ort, der passt zu mir. Dass diese Zigeunerkultur Musik machen. Ey, über Jahrhunderte lief das so, dass dort am Strand, da waren jede Nacht Feiern früher. Ja, da haben die Feuer gebrannt und der Flamenco wurde gespielt und Tanz und Liebe. Einfach dieser Zigeuner-Lifestyle, der lief dort über lange Zeit. Und heute aber nicht mehr. Das ging so bis in die 60er Jahre hinein, aber dann kamen dann die ganzen Drogenprobleme auf, kamen die Dealer aus Marseille, es gab Kriminalität und jedenfalls hat dann irgendwann der französische Staat eingegriffen und hat das Ganze so niedergemacht. Ja. Und heute ist diese Saint-Marie de la Mer ein Touristenort vornehmlich und diese ganze Zigeunergeschichte ist im Grunde nur noch so ein bisschen Staffage, ein bisschen Kulisse für die Touristen. So. Und das war wirklich komisch, also, weil wir waren selber sozusagen Zigeuner zu diesem Zeitpunkt, ja, und ziehen durchs Land, aber dort warst du nicht erwünscht. Da hast du noch nicht mal deine Gitarre ausgepackt, da kam schon Polizei, so, ey, hier geht nicht. Und so, okay, ich habe mal Geist gemacht, sitz nur hier, so, weißt du. Und überall gab es dort in Saint-Marie so komische Kontras, ihr passt hier nicht her, ihr stört hier irgendwie den Betrieb. Ja. Und gleichzeitig habe ich aber in mir drin so in meinem Herzen das Gefühl, oh yeah, ich gehöre hier absolut her, das ist auch unser Erbe, so. Dieser Lifestyle. Ja. Und es war auf der ganzen Europareise kam das immer wieder, aber da in Saint-Marie de la Mer war das sehr, sehr stark. Ja. Und in diesem Zustand, also so wo man wenig Selbstbewusstsein hat, weil man die ganze Zeit so Kontrasignale kommen, wie hey, beweg dich mal weg von hier. Und dann ist man auch in so einem Zustand so selber schwach, fast schon ein bisschen Selbstmitleid. Ach nee, warum mag mich keiner? Ich tut doch niemand was. Und warum tritt mir ja jeder in den Hintern so, weißt du? Diesen Zustand hat mir öfter in Europa interessant. Aber dort eben auch. Und dieses, man fühlt sich schwach und vielleicht sollten wir wieder gehen und nach Indien und wenn uns hier niemand will und so. Naja, und in diesem Zustand sind wir da mal in diese Krypta reingegangen. In dieses kleine Kirchlein in Saint-Marie de la Mer. Und dort in der Krypta ist Saint-Sara. Das ist übrigens hier ein Bild von Saint-Sara aus Saint-Marie de la Mer hier. Und das ist also die Schutzheilige der Zigeuner. Und wir gehen dorthin in diese Krypta und ich habe mir nicht viel erwartet. Und vieles von dem, was ich euch erzähle, oder das meiste, habe ich auch damals gar nicht gewusst. So, also völlig unbefangen geht man dort rein. Und wir kommen dort unten an in dieser Krypta. Und was ich dort gesehen habe, war nicht das hier. Das war nicht dieses Bild. Das habe ich erst danach gesehen. Was ich gesehen habe, war Kali. Die indische Göttin Kali. Also es ist kein Bullshit, ich verarsche euch nicht. Ich komme dorthin und ich wusste gar nicht, dass mich das erwartet oder sowas. Ja? Ich komme dorthin, aber ey, ich habe nicht diese Sarah gesehen, sondern eine... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Etwas, was absolut schwarz ist und gleichzeitig leuchtet. Klingt krass, war aber so. Völlig nüchtern, da war nichts involviert. Und das hat mich voll umgehauen. Und es hat mich zutiefst in meinem Innersten berührt. Und zwar auf so sanfte Art und Weise berührt. Das klingt jetzt erstmal erschreckend, aber das war es überhaupt nicht. Hat überhaupt nichts Bedrohliches, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin dann dort wirklich, also wir beide, wir sind so... Also fast auf die Knie gegangen, Tränen rinnen mir runter und ich hatte einfach dieses Gefühl, wirklich, du kommst zur Mama, die großen Hände und die halten dich einfach fest und geben dir Trost und sagen, komm Junge, ist gar nicht so schlimm, nimm's leicht. Weil das war, wie gesagt, wir waren zu dem Zeitpunkt auch wieder ein bisschen down und es läuft alles nicht so gut und was sollen wir noch machen, was wird nur aus uns armen Hascheln, ne? Und dann kommt die Mutter und nimmt dich auf und dann gibt dir diese Gelassenheit, diese Lockerheit und die hat gelacht. Also das hörst du dann in dir drin, sie hat gelacht. Und einen nicht ausgelacht, nicht so unser eins ausgelacht, so komm, wie stellst du dich denn an, sondern sie hat gelacht. Und auf einmal ist mir das alles so klar geworden. Diese ganze Staffage da draußen in Sainte-Marie-de-la-Mer, wo das Freie, dieser freie Spirit überhaupt nicht mehr lebbar ist, weil überall nur noch Geschäfte sind und überall nur noch Touri-Office. Und die Zigeuner, die dürfen dann nur noch am Restaurant so ein bisschen spielen, so für die Leute beim Abendessen, aber nichts Echtes mehr. Kein eigenes, dürfen die dort gar nicht mehr. Diese ganze künstliche, diese künstliche Atmosphäre dort, sie hat gelacht. Und mir ist klar geworden, das ist alles nur Tant. Der ist jetzt da, aber der verschwindet auch wieder. Aber dieser Ort und diese Kraft von dieser Göttin, die ist halt viel älter. Die ist zeitlos. Die war schon immer da, die ist jetzt da und die wird auch immer da sein. Egal, was wir dort bauen oder nicht bauen. Und so kam die Message bei mir an. Hey, komm, macht euch doch nicht so viel Sorgen. Bleibt, hey, freut euch und lebt frei, ihr Kinder. Und alles ist gut so. Und mit diesem Gefühl kam ich dann raus. Also die hat dann wirklich... Das ist eben das Erhabene, das ist was dich stärkt. Ich komme dort runter, ich wusste ja gar nicht, was mich da erwartet. Und boah, da kommen dann all diese Gefühle. Und rausgegangen bin ich dann echt mit diesem Wissen so, yeah, es ist wahr. Also und ich bin damit verbunden. Und ich habe diese Kraft hinter mir, diesen Segen auch. Und auch wenn man braucht sich nicht alleine und verloren fühlen, so wie ich mich davor gefühlt habe. Boah. Ey, das ist was der Effekt, den das gehabt hat. Also eben was uns Menschen hebt. Ja. Und ja, krass war es. Wir kommen dann da raus aus dieser Kirche. Wir waren da vielleicht nur eine Viertelstunde unten. War auch kein anderer Mensch dort. Interessanterweise war keiner da. Und kommen dann raus aus dieser Kirche und erstmal sacken lassen. Und davor ist so ein kleiner Platz, so ein paar Bänke und setzen sie erstmal auf die Bank. Haben auch gar nicht miteinander gesprochen. Erstmal kein Wort gesagt. So nur mal sacken lassen. Und auf der Bank neben mir saß ein älterer Mann, vielleicht so Mitte 50, und der war eben auch Zigeuner. Übrigens, ich sage Zigeuner, und ich weiß, es ist heute nicht mehr politisch korrekt, aber ganz ehrlich, da pfeife ich drauf. Ich meine es nicht böse. Und der Typ selber spricht auch von sich als Chitan. Der sagt jetzt auch nicht, ich bin Sinti oder ich bin Roma, er sagt, ich bin Chitan. Also so nennt er sich halt. Und aber ich denke, das kommt schon rüber, dass ich hier, wenn ich das Wort Zigeuner benutze, dass ich das nicht diskriminieren meine, sondern eben auf diese alte Tradition auch hinweist. Die wir leider heute auch nicht mehr so ausgelebt sehen. Das ist das nächste Ding. Ich meine, heute weiß ich, mit den Zigeunern ist schwierig. Die sind auch ähnlich wie in Australien die Aborigines oder irgendwelche Indianerstämme in Amerika. Sind halt entwurzelt. Und das sind Leute, die können nicht so, oder die tun sich schwer, sich anzupassen in diese moderne Welt, wie wir sie haben, ja. Und das führt uns wieder genau zu diesem Typen. Der Typ sitzt so neben mir und der hat gleich gecheckt, was los ist mit uns. Und der schaut mich nur so an, weißt du. Und es gibt so Augenkontakt und ich merke auf einmal, wie wir voll kommunizieren irgendwie, ohne dass wir reden miteinander. Aber es war einfach, der wusste, was in mir vorgeht und ich wusste, dass er das versteht. Und wir schauen uns eine Weile an so und lächeln auch irgendwann und sind auch so locker und freuen uns, weißt du, es funkelt aus den Augen. So. Und auf einmal, aber es war immer so, ein Auge lacht und ein Auge weint. Das ist, um was es da geht. Auf einmal zieht er da so aus seiner Brusttasche, das ist auch komisch, zieht aus seiner Brusttasche einfach ein Foto raus. Der musste doch nicht in seinem Geldbeutel suchen. So eine Brusttasche, zieht mir ein Foto raus, hält mir das so hin. Und auf dem Foto drauf war so eine Wohnsiedlung aus Frankreich, Banlieue, Paris, wisst ihr schon, diese riesen Neubauten, Viertel, Platte gebaut, billig, also riesig. Und dann zeigt er da irgendwie auf seinem Foto so irgendwo diesem riesen Gebäude da ein kleines Fenster, das ist, wo er jetzt wohnt. Das ist, wo er lebt. Ja. Und er ist jetzt halt im Sommer, pilgert er halt auch dahin, ne? Nach Sainte-Marie-de-la-Mer. Und danach kommt er dann wieder da in seine moderne, Banlieue, menschenfeindliche Wohnstätte. Und er zeigt mir das so. Und wir haben echt nicht viel geredet so. Aber im Grunde war alles klar, was er mir sagt. Das ist jetzt. Und es ist traurig, dass es so ist. Aber in uns drin, da haben wir noch Da haben wir noch diese Erinnerung an das freie Leben, was das bedeutet. Ja. Dieses freie Leben und gerade jetzt in diesem Zigeuner-Kontext, dieses freie Musizieren, das durchs Land ziehen, die Freiheit, die wir einfach haben und die uns jetzt genommen ist. Jetzt dürfen wir es nicht mehr. Wir können es nicht mehr. Jetzt sitzen wir in so einem modernen Wohnblock. Ja, sozialer Wohnungsbau und der Staat kümmert sich um euch, aber ey, die Freiheit ist dir genommen. Das ist so genau, was er mir gezeigt hat. Und er hatte auch genau wie ich auf dieser Europareise halt dieser Wechsel von Gefühlen so. Zum einen bist du halt traurig, weil du einfach das überall wieder siehst, wie da diese komische moderne Realität ist, die dich eben nicht haben will. Wenn du dich dort frei bewegst, wenn du wirklich als freier Mensch dort aufkommst, das mögen die nicht. Ja, und dann sagt Marie ganz klar, hey, du störst hier die Touristen, weißt du, stör nicht mein Geschäft, hier weiter, 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 Cello, go, move, shift. Und er, bei ihm war das Gleiche. Und das ist genauso dieses, das, was sich da so anfühlt. Ja. Jetzt in der heutigen Zeit sind diese Dinge verpönt. Aber in uns drin ist es noch. Und es ist zeitlos. Ja. Und ja, das war da in Sainte-Marie de la Mer. Jetzt habe ich mich dann im Nachhinein natürlich, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, habe ich mich dann schon ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt. Hey, was ist denn das überhaupt hier? Saint-Sara, ich kannte es gar nicht. Streng genommen ist sie auch keine schwarze Madonna. Ihr seht ja, da ist kein Kind dabei. Es ist also nur eine, es ist auch nicht die Maria, sonst eben Sarah nennen sie die. Die Schutzheilige der Zigeuner. Und zu dieser Saint-Sara, da gibt es auch interessante Geschichten. Wer die überhaupt war? Wer überhaupt diese drei Marien sind? Es geht ja von Sainte-Marie de la Mer. Wer sind die überhaupt da? Und ich habe jetzt mal hier noch ein Buch mitgebracht, aus dem ich jetzt mal kurz noch was vorlesen möchte. Dieses Buch ist ein Lexikon, das geheime Wissen der Frauen von Barbara Walker. Ein Lexikon kann ich nur absolut empfehlen. Wenn ihr das irgendwann mal seht auf irgendeinem Flohmarkt oder in einem Antiquariat, zuschlagen. Das ist ein fetter Ziegel so. Aber hey, hier stehen wirklich interessante Dinge drin. Ne? Und ich möchte euch jetzt mal hier vorlesen, was dieses Buch schreibt zu Saint-Sara. Genau diese Sarah hier. Und ihr werdet sehen, das hat eben wiederum viel zu tun mit dem, was wir vorhin gesprochen haben, mit diesem Mysterium von dem Madonnen und wo das eigentlich herkommt, was für eine alte Connection das hat. Ich lese mal vor. Der Titel steht da als Sarah Kali. So heißt das schon hier. Sarah Kali. Königin Kali, die von den Zigeunern verehrte Göttin, stammte ursprünglich aus Hindustan. Im 10. Jahrhundert erschienen in Persien Zigeunergruppen in Form von Stämmen umherziehender Derwische, die sich Kalenderes, Volk der Göttin Kali, nannten. Ihr kennt bestimmt Caldera, so Gypsy Music und so, da steckt das drin, Kali. Caldera oder Calderasch ist heute noch ein gebräuchlicher Name für einen Zigeunerstamm, der, wie die irischen Kelede, in früherer Zeit die Kali verehrte. Europäische Zigeuner wähnten ihre Göttin in der alten Druidengrotte unterhalb der Kathedrale von Chartres. Hot damn, da sind wir wieder bei der, wo wir vorhin waren. Unterhalb der Kathedrale von Chartres zur Zeit der Carnuten, der Kinder der Göttin Car. Zu dieser Zeit war diese Grotte der Innenbereich eines heiligen Berges als der Mutterschoß Galliens bekannt. Boah, das muss man echt mal sacken lassen. Ey. Die redet hier von der Kathedrale von Chartres, haben wir ja vorhin gehabt. Ey. Und diese Kathedrale von Chartres liegt da auf so einem Hügel. Und dieser Hügel, dieser Berg, der war schon vor ganz langer Zeit heilig. Und da gibt es auch eine Quelle. Auch das ist keine Spekulation, das ist Archäologie. Also in Chartres hat diese Quelle schon freigelegt. So. Man weiß genau, dass es da ist, dieser alte Kultort. Und sie schreibt hier, das war der Mutterschoß Galliens. Also wirklich ein weibliches Zentrum so für Gallien. Und wir kommen jetzt auch immer auf diese Vorsilbe K. Das haben wir bei Kali eben. Aber eben, wir haben es hier schon gehört, Chartres, Chartres, Chartres. Wir haben es schon gehört bei den Carnuten. Die Asterix-Leser von euch werden sich vielleicht erinnern. Carnutenwald, das war doch da, wo sich die Druiden immer getroffen haben. Das Volk der Carnuten, die Kinder von der Göttin Ker. Ja. Ich lese mal weiter hier. Kommt noch mehr von diesen Ortsnamen. Karnak, das ist da, wo die ganzen Steinreihen sind in der Bretagne. Karnak, Ker Mario, Kerleskan, Kerkado, das spanische Carmona und auch Chartres waren nach dieser Göttin benannt. Sie war vermutlich eine keltische Variante der Core, hatten wir vorhin auch schon, Core oder Kure, die bei den Völkern des Ostens bis zur Kauri, einem anderen Namen der Kali, zurückverfolgt werden kann. Kauri hatten wir heute auch schon. Haben wir nicht am Anfang von der Kauri-Muschel gesprochen? Das sind die Connections. Ja. Die Christen haben dieses alte Idol übernommen und nannten es Virgo Paritura, die gebärende Jungfrau. Die Zigeuner nannten sie Sarah Kali, die Mutter, die Frau, die Schwester, die Königin, die Furidei, die Quelle allen Roma-Blutes. Sie sagten, die schwarze Jungfrau trage das Kleid einer Zigeunertänzerin und jeder Zigeuner solle wenigstens einmal im Leben eine Pilgerfahrt zu ihrer Grotte unternehmen. Wir reden immer noch von Chartres. Das heute mit nach Chartres kommst, das sind diese, das ist wirklich mächtiger katholischer Ort. So Papsttum, Kardinäle, so überlebensgroße Bilder vom Papst. Du spürst dort förmlich diese Macht und das Geiste in so einem alten Ort. Das ist so spannend. Ne? Die Grotte, eben in Chartres, die Grotte wurde als deiner Mutter Leib bezeichnet. Einem Zigeunerpilger wurde gesagt, schließ deine Augen. Wenn du vor Sarah, der Kali, stehst und schließ deine Augen und du wirst den Ursprung der Lebensquelle erkennen, die durch das Zigeunervolk fließt. Hot damn, das war so ungefähr so ähnlich, wie er sicher vor Sarah Kali stand. Und ich wusste einfach noch gar nichts. All diese Dinge, ich wusste noch nichts. Ich komme dorthin und bang, ja, da ist es. Aber eben auf erhebende Art. Und du spürst genau das. Die Lebensquelle, dieses Zeitlose und dass es in dir genauso ist, in uns Menschen ist es drin. Und boah, das gibt einem so viel Trost, dieses Gefühl, man ist nicht allein. Weißt du, es sind jetzt vielleicht gerade mal harte Zeiten und das kennen wir alle. Wir wissen, es sind im Moment schwierige Zeiten. Viele von euch, die sich hier unsere Sendung anhören, ist ja klar, sonst würdet ihr das nicht anhören, sind auch so. Viele von euch werden das ständig erleben in dieser Moderne, wo du hier mal aneckst und da, ob das in deinem beruflichen Leben ist oder wo auch immer so. Und in uns drin spüren wir, dass da noch was ganz anderes ist. Hä? Aber wenn du das wirklich nicht nur glaubst, sondern wenn du es erfährst, dann gibt es dir unglaublich viel Trost und unglaublich viel Gelassenheit, auch durch die heutige Zeit halt zu leben. Man muss sich da nicht von all den Dingen, die dann irgendwie schief laufen oder diese Ignoranz sind, muss man sich da gar nicht runterziehen lassen. So eher so wie die Göttin, kann man einfach drüber lachen. Nicht auslachen, sondern halt wirklich heiter lachen. Ja? Ein Zigeunergebet zeigt die Göttin in ihrer der Kali vergleichbaren Trinität als Schöpferin, Bewahrerin und Zerstörerin. Das ist jetzt auch ganz wichtig. Weil wenn wir von Kali reden, da weiß ich auch schon, dass es viele gibt, die sagen, oh Kali, aber ist es nicht diese destruktive Göttin? Ist da nicht die Geschichte auch sogar von Menschenopfern, Tieropfer, Menschenopfer? Das sind doch Dinge, mit denen man nichts zu tun haben will. Also ich auf keinen Fall. Ja, Opfer, das sage ich immer wieder, sowas braucht es nicht. Die Göttin, die ich gesehen habe, die braucht kein Opfer, die auch von mir kein Opfer verlangt. Also ganz im Gegenteil. Also die gibt die ganze Zeit. Das ist Geben. Da brauchst du kein Opfer. Das kommt von alleine. Wir müssen nichts opfern, damit jetzt der Frühling kommt. Der kommt von alleine. Ja. Aber es gibt, das muss man eben auch sagen, es gibt auch diesen Aspekt eben ja, innerhalb davon. Und da führt uns jetzt das mal hin hier. Es kommt zu diesem Zigeunergebet. Und sie haben gebetet, Zitat, du zerstörst alles auf Erden und erschaffst es neu. Du magst nichts Altes sehen, denn der Tod wohnt in dir. Du gebierst alles auf Erden, denn du bist das Leben selbst. Du bist die Mutter jedes lebendigen Geschöpfes und die Spenderin alles Guten. Du richtest durch deine Weisheit, indem du zerstörst, was fruchtlos ist und dessen Lebenszeit zu Ende ist. Durch deine Weisheit lässt du die Erde Neues hervorbringen. Du bist die Wohltäterin der Menschheit. Und das ist die Idee, die ja auch hinter diesem destruktiven Aspekt von Kali oder auch überhaupt von der schwarzen Göttin steht und die so vielen Leuten Angst macht. Sie ist auch der Tod. Das ist die Erde. Das ist Materie. Materie, Mater, Mutter, Mutter Erde. Mutter Erde schenkt uns das Leben, gibt uns alle Kraft, aber irgendwann ist der Körper alt, irgendwann ist der Körper zerbrechlich, irgendwann ist er fruchtlos. Und hier in diesem Gebet sagen sie, die mag das Fruchtlose nicht. Wenn es alt ist, dann muss es weg. Dann stirbt es halt, um dann wieder Platz zu schaffen fürs Neue. Und das ist, was diese Dynamik gibt, warum überhaupt eine Entwicklung stattfindet. Und das ist natürlich aus unserer Sicht, oh, der Tod, ich werde sterben. Aber aus einer größeren Sicht ist das Alte muss halt weg, damit dann das Neue wieder kommt. Und Kali erschafft und auf der anderen Seite nimmt sie dann aber auch wieder weg, wenn es halt Zeit ist zu gehen. Und so kommt diese Dynamik rein, diese ständige Erneuerung, wie es uns auch die Natur lehrt. Und der Tod gehört einfach dazu zur Natur. Und das ist halt auch, was da dargestellt wird. Ich lese mal weiter, dieses ein bisschen ist hier noch, das Gebet ist schon vorbei. Ich lese mal weiter, weil das ist auch noch interessant hier. Sarah Kali war auch als Bibi bekannt. Bibi Blocksberg. Als Bibi die Tante, eine zerstörende Greisin, die der russischen Baba Yaga entsprach. Wie die Kalika, die tödliche Krankheiten hervorbrachte, hatte auch Bibi die Macht, alle Arten von Krankheiten zu bewirken. Also auch, es geht auch in diesen Aspekt von das, was man dann so Hexen nennt. Und tatsächlich gibt's auch diesen destruktiven Aspekt darin. Weil die Kraft ist einfach erstmal da. Und es gibt aber natürlich Menschen, die dann diesen Aspekt von der schwarzen Madonna oder von Kali, wie auch immer du es nennen willst, es gibt auch Menschen, die dann diesen Aspekt, den Aspekt des Vergehens, ja, des Verrottens und im Grunde ist es ja Recycling, also der Tod. Ja. Es gibt welche, die diesen Aspekt in die Mitte rücken. Und daraus entstehen dann auch so wirklich ziemlich finstere Kulte, so Todeskulte und sowas. Und das sind dann auch genau diese Gruppen, die dann dann ihren Kult weiterentwickeln und auf einmal dann meinen, sie müssten irgendwas opfern und so weiter. Und das kann auch richtig, richtig düster werden, bis hin zu Menschenopfern. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Das heißt, man darf auch nicht völlig naiv da mal rangehen, weil es gibt Leute, die das zum Zentrum von ihrem Wirken machen, den Todeskult. Das ist aber hier nicht der Fall. Ich rede von Natur. Von wachsen und dann irgendwann, wenn es auch ausgewachsen ist, muss es auch wieder sterben. Das gehört halt einfach dazu. Aber manche rücken genau das in das Zentrum. Und das ist auch durchaus heikel. Das indische, indo-ägyptische Yoni-Yantra, das Dreieck, wurde auch von den Zigeunerinnen als Zeichen für die Frau benutzt. Sie praktizierten nach östlichem Vorbild tantrische Sexualriten und glaubten gemäß der hinduistischen Lehre von dem durch die Göttin beherrschten Karma an die Reinkarnation. Die Zigeuner sagten, der Sand der Wahrheit wird mich auf das Bett der Erde legen, von der ich kam. Nackt werde ich zurückkehren in meiner Mutter Leib. Wenn ich sowas lese, dann nur nochmal so, noch mal aus einem ganz anderen Kulturkreis. Das ist dann auch nicht so weit weg von dem, was die nordamerikanischen Indianer gemacht haben. Schwitzelten, Sweat Lodge, ist nichts anderes. Du kehrst in den Mutterschoß zurück. Und dort drin gehst du auch durch Leiden, du schwitzt und der ganze Kram geht raus. Und dann kehrst du wieder raus. Irgendwann ist die Sweat Lodge, die Schwitzhütte-Session vorbei und dann kommst du raus. Das ist wie eine Wiedergeburt. Du kommst raus aus der Erde und kommst dann wieder ins Leben. So. Das ist auch genau die gleiche Idee, die hinter diesem Schwitzhüttenprinzip steht. Nur haben die das halt dann anders genannt. Aber es ist genau das Gleiche. Was wir also hier haben, ist wirklich eine ganz alte Geschichte. Und es hat halt zu tun mit Erde und mit dem Leben, der Lebenskraft, die auf der Erde so. Für einige Zigeuner war die Sara Kali die Königin des Himmels und der Erde. Nach einer geheimen Überlieferung waren alle französischen Kathedralen als irdisches Abbild des Sternbilds Jungfrau angelegt, das als die himmlische Wohnung der Sara Kali galt. Und das haben wir vorhin gesehen, diese Spiegelung von dem Sternbild. Auch nachdem man sie größtenteils zum Christentum bekehrt hatte, setzten die Zigeuner die Sara Kali noch mit der Jungfrau Maria gleich. Das ist es. Wurden die Zigeuner irgendwann bekehrt, mussten ein Christen sein, sonst hätten sie gar nicht mehr in Europa toleriert. Aber die haben eben dann innerhalb des Christentums wiederum diese Madonna haben die identifiziert als, das ist so im Grunde genommen das Gleiche, was wir schon immer hatten. Kali, Kauri, Kore, na gut, jetzt nennen wir sie halt Maria. Ja? Und so hat das auch diesen Marienkult gestärkt halt. Die Himmelfahrt der gesegneten Jungfrau wurde von ihnen gefeiert, indem sie die Köpfe geopferter Hühner vor Kirchen ähnlich aufhäuften, wie die indischen Verehrer der Kali die Köpfe geopferter Tiere aufschichteten. Ja, das ist jetzt wieder der Stuff, mit dem wir nicht viel zu tun haben, aber ich will euch das auch nicht verheimlichen. Auch das gibt's natürlich. Es gibt auch diese Aspekte eben von, wo man meint, man muss dann der Göttin irgendwelche Opfer bringen. Aber das ist Quatsch, das braucht's gar nicht. Aber manche gehen halt auch in diese Richtung. Also ich will es nicht so romantisch darstellen, die Zigeuner, das ist alles so gut, das sind die Kinder von Chore und so. Ich meine, da gibt es auch so ein Schauen. So. Es gibt auch diese destruktiven Kulte, ohne Fragen. So. Im Zuge der Christianisierung entstanden sehr viele Legenden um die Sara Kali, durch die sie mit einem christlichen Hintergrund versehen wurde. Manche behaupteten, sie sei nicht eine Muttergöttin, sondern eine Heilige, die Schutzheilige des Zigeunervolkes. Sie soll die drei Marien auf ihrer Fahrt vom Kreuz Jesu gen Westen hin bis nach Sainte-Marie-de-la-Mer begleitet haben, wo sie schließlich an Land gingen. Einer anderen Legende zufolge war die Sara Kali eine Zigeunerkönigin aus dem Rhône-Delta. Sie schwamm von Sainte-Marie-de-la-Mer aus einem Schiff entgegen, auf dem sich Maria Salome, Josef von Arimathea, Maria und Martha, deren Bruder Lazarus und andere christliche Berühmtheiten befanden, deren Knochen während des ganzen Mittelalters in Sainte-Marie-de-la-Mer zu besichtigen waren. Das ist natürlich auch noch eine spannende Sache. Sainte-Marie-de-la-Mer, ich habe schon gesagt, es geht um drei Marien. Und Da gibt es unterschiedliche Geschichten, wer diese Sarah und wer diese Marien sind. Aber eben eine von den Geschichten ist auch, dass eine der Marien Maria Magdalena ist. War. Maria Magdalena, da kommen wir jetzt richtig tief rein in diese ganze ketzerische, dieses alte ketzerische Wissen. Kennt ihr vielleicht auch die Stories vom Heiligen Gral, eventuell eine Blutlinie von Jesus. Der Maria Magdalena, in der Bibel war sie die Hure. Aber das ketzerische, esoterische Wissen erzählt, dass Maria Magdalena die Frau war von Jesus. Und die haben Kinder gehabt. Und als dann diese ganze Story dann in Golgatha halt geendet hat, und dann mussten halt die Anhänger mussten fliehen. Es hat sich verteilt. Manche Leute erzählen, Jesus selber hätte noch weitergelebt und wäre dann vielleicht in Richtung Himalaya gegangen. Wie auch immer. Hier heißt die Story, dass eben Teile der engsten Gefolgschaft von Jesus nach Europa geflohen. Sind geflohen oder wurden vielleicht auf einem Boot auch ausgesetzt und verbannt, hey, ihr müsst jetzt hier verschwinden, und sind so nach Europa gekommen. Manche Storys erzählen zum Beispiel von dieser Sarah, dass diese Sarah eine glühende Anhängerin von Jesus war und sich dann nach diesen ganzen Golgatha-Ereignissen ins Mittelmeer gestürzt hat und einfach nur sterben wollte und ein Delfin sie aufgehoben hat und bis an den Strand von Saint-Marie de la Mer gebracht hat. Und interessant ist, von dort, gerade mit der Maria Magdalena-Geschichte, das geht da dann jetzt, hier könnte man jetzt echt eine neue Sendung eröffnen, all die Geschichten, wie also die Jesu-Nachfolge nach Europa gekommen ist, da kommen wir in Stories von dem Heiligen Gral, da geht es dann um Orte wie Rennes le Château, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, alles Südfrankreich, wie also eben an Saint-Marie de la Mer der Ort war, wo aus dem Heiligen Land halt Maria Magdalena, Josef von Arimathea den Gral nach Frankreich gebracht haben und dann später bis in die Pyrenäen rein. Ja. Und ich glaube hier, das war es jetzt, was ich hier euch aus diesem Buch erzählen wollte. Ja, jetzt sind wir im Grunde genommen durch mit diesem Thema. Man könnte ja noch endlos viel weitermachen. Um was es hier geht, ist ganz, ganz altes Erbe. Lass uns nochmal zusammenfassen. Wir haben die alten heidnischen Das alte heidnische Erbe, das keltische Füllhorn, der Überfluss, das weibliche Prinzip. Wir haben diese Verbindung von den Zigeunern, die diesen Kult von der schwarzen Madonna oder den Kult von Kali aus Indien bis nach Europa gebracht haben. Denn tatsächlich, Indien ist die Heimat der Zigeuner. Rajasthan, das ist so das Urland von all diesen Gypsy-Stämmen. Und von dort ist es nach Europa gekommen. Hat sich aber eben ergänzt mit dem, was eh schon in Europa da war. Und letztens die schwarzen Madonnen, die wir jetzt in Kirchen sehen können, wo wir hinpilgern, die scheinen dann eben aus dem Mittelalter zu kommen, wo nochmal aus der Zeit der Kreuzzüge, wo eben nochmal dieses ganz alte Wissen eben nochmal wieder hochgekommen ist, wie eine Art Echo. Und im Grunde genommen als Ausgleich zu dem streng männlich orientierten, patriarchalisch aufgebauten Christentum. Das ist, was die schwarzen Madonnen sind. Und es hat eben viel zu tun mit Volk. Es kommt immer nur von unten. Das sind die einfachen Menschen, die diese Verbindung machen. Naja, nicht zwangsläufig können wir sagen, die Templer waren es auch nicht unbedingt das Volk. Aber das ist so eine Art Gegenpol, so ein Gleichgewicht zu den Machtansprüchen, auch der zu den Herrschaftsansprüchen der Kirche und Vatikan, diese Machtzentren. Das ist im Grunde genommen so das Gegengewicht. Und es ist eine ganz, ganz alte Verbindung. Und ich kann euch nur sagen, schaut dem selber nach. Auch in Deutschland gibt es sehr viele schwarze Madonnen. Wichtigste Pilgerort in Deutschland ist Altötting in Bayern. Ist auch eine schwarze Madonna. Es gibt mehr, als wir denken. Und es ist für uns hilfreich, sich mit dem einzulassen. Nicht in diese Todeskulte gehen, aber es einfach dieses weibliche Prinzip in uns auch wieder zu aktivieren. Ja. Um dann ins Gleichgewicht zu kommen, weil letztens, was geht. Weibliches und männliches Prinzip, Yin und Yang schön im Einklang halten. Das ist, um was es geht. Übrigens, Yin und Yang zeigt das auch. Yin ist weiß, männlich, Yang, schwarz. Das ist die Göttin. Aber was nicht anders, um war schwarz nicht Yin? Das gucke ich selber durcheinander. So um was. Schwarzes Yin, weißes Yang. Aber ist ja egal. Es geht um diese Polarität. Und schwarz ist eben diese weibliche Seite. Das ist genau das Gleiche, was sich da bei diesen schwarzen Madonnen widerspiegelt. Und Das alte Wissen, das geheime Wissen der Frauen, das geheime Wissen der Druiden, das geheime Wissen der Zigeuner, all diese Dinge verschmelzen hier bei diesem Thema. Und die Orte, die sind immer noch da in Europa. Du kannst die angucken. Wir können dorthin fahren. Wir können uns mit denen eintunen. Wir bekommen davon Gelassenheit. Ja, das ist das Entscheidende. Das ist, was mir gegeben hat. Dieses Gefühl, okay, man ist hier nicht allein. Weißt du? Okay, vielleicht lachen einen manche aus. Sei es drum, aber ich lache auch, weißt du. Weil ich habe das in mir drin. So. Und ja, das ist, wo mir persönlich das ganz viel gegeben hat. Und deswegen teile ich das mit euch, weil ich denke, da draußen sind auch Leute, viele, die dieses Gefühl auch kennen. Dieses Gefühl, man ist alleine, keiner versteht einen. Was ist hier los? Vielleicht sogar bin ich verrückt. Die Welt ist normal, aber ich bin verrückt. Aber vielleicht ist es andersrum, weißt du. Die Welt, wie sie jetzt ist, ist vielleicht ein bisschen verrückt. Und das ist halt Wissen, was einen da halt Gelassenheit geben kann. Nicht nur Wissen, sondern eben auch Erfahrung. Das ist noch viel wichtiger. Das selber zu erfahren. Ja, nicht nur aus irgendeinem Buch. Ich lese es aus dem Buch vor oder ich erzähle es euch. Aber noch wichtiger ist, die eigene Erfahrung zu machen. Und ich erzähle euch das ja nur, um euch halt da zu inspirieren. Vielleicht auch Mut zu machen. Sucht doch mal das in eurem Leben auch. Und wer weiß, wo ihr da fündig werdet. Ja, ja, und damit komme ich jetzt hier zum Ende. Hab mich gefreut, dass ihr wieder aufmerksam dabei wart. Ich freue mich auch wieder über eure Kommentare, eure Anregungen. Und so beenden wir mal für heute die Sitzung. Wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit und bis nächstes Mal hier auf Nuoviso mit Stoner, Frank und Frei. Ciao.